Fantastische Berglandschaften, glasklare Seen und legendäre Nationalparks. Und Sie genießen das Ganze quasi im Vorbeifahren, vom Sessel aus durch Panoramafenster. Und damit herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich heiße Marc Diening und nehme Sie heute mit auf eine außergewöhnliche Zugreise durch Kanada mit dem Rocky Mountaineer. Von der Pazifikküste hinein in die Rockies. 2 bis 3 Tage ist man unterwegs, je nach Strecke. Die Preise beginnen bei etwa 1400 Euro, je nach Kategorie, geht natürlich auch teurer. Oder sehr viel günstiger. Mit den Ohren an der Seite von Michael Marek.
Vor mir liegt ein historisches Foto. Im Zentrum ein Mann mit einem Hammer in den Händen. Um ihn herum stehen Männer in dunklen Anzügen und Zylindern.
Auf dem berühmten historischen Foto schlägt Donald Smith, der Direktor der Canadian Pacific Railway, den letzten Nagel ein in Kregalachie.
Ein Moment für die Geschichtsbücher. Der letzte Schienennagel vollendet die transkontinentale Eisenbahn in Kanada.
Was fehlt, sind die chinesischen Arbeiter, die einen großen Teil der Strecke gebaut haben.
Kyle Miller ist Spezialist für kanadische Eisenbahngeschichte und Vorstandsmitglied der West Coast Railway Association. Das Foto entsteht am 7. November 1885 in den Bergen von British Columbia. Bis heute gilt es als ein symbolischer Augenblick. Die Schienen verbinden das Land vom Pazifik bis zum Atlantik. Rund 140 Jahre später beginnt die Reise mit dem Rocky Mountaineer Zug auf genau dieser Strecke.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Rocky Mountaineer, Vancouver.
Alle einsteigen, ruft der Zugbegleiter. Ein Dudelsackspieler verabschiedet die Gäste. Es ist früher Morgen in Vancouver. Über dem Bahnhof liegt der salzige Geruch von Meer und Diesel. Möwen kreisen über den Gleisen, nur wenige Straßen entfernt beginnt der Pazifik. Auf dem Bahnsteig stehen die blau-weiß-goldenen Waggons des Rocky Mountaineer.
Ich bin Zugmanagerin auf dem Rocky Mountaineer.
Kathleen Lamp arbeitet seit Jahren an Bord des Rocky Mountaineer. Der Luxuszug sei kein Transportmittel, sagt sie, sondern ein Erlebnis.
Wir sind ein Tageszug, das heißt, unsere Gäste schlafen nicht an Bord. Sie verbringen den Tag im Zug und übernachten abends in Hotels entlang der Strecke. Es geht bei uns um den Service an Bord und das Essen, während draußen diese außergewöhnliche Landschaft vorbeizieht.
Zwei Tage dauert die Fahrt von der Pazifikküste bis in die Rocky Mountains. Knapp 1000 Kilometer von Vancouver nach Banff. Nicht das Ankommen zählt, sondern das Unterwegssein. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung, vorbei an Industriebetrieben, Kränen und Holzlagern. Dann verschwindet Vancouver hinter den Glaskuppeln und Panoramafenstern. Die Gleise folgen dem Fraser River stromaufwärts, einem milchig-grünen Fluss voller Gletscherschlamm aus den Rockies.
Wir fahren jetzt in Richtung Fraser Valley. Dort gibt es Obstplantagen, Gemüsefelder und Milchviehbetriebe. Es ist eine der fruchtbarsten Regionen in British Columbia. Früher war das ein riesiger See, der trockengelegt wurde. Heute ist es eine ertragreiche Agrarlandschaft. In der Ferne zeichnen sich bereits die Berge ab. Die Landschaft hier ist üppig, grün und dicht bewachsen.
And that's the Coast Mountain Range that we see there.
Je weiter der Zug ins Landesinnere fährt, desto stärker wechselt die Landschaft. Aus Regenwald wird Halbwüste.
Now, ladies and gentlemen. gentlemen, we do feel the brakes of the train starting. You can hear that squeal. That's because we are getting close to Hell's Gates.
Tor zur Hölle nannte der Pelzhändler und Entdecker Simon Fraser diese enge Schlucht im Jahr 1808. Gewaltige Stromschnellen tosen hier durch einen nur 34 Meter breiten Canyon. Heute spannt sich eine Brücke über die Schlucht und eine Seilbahn bringt Besucher von oben hinunter zu einem Aussichtspunkt.
Wir verlangsamen den Zug an solchen besonders eindrucksvollen Stellen. So haben unsere Gäste die Möglichkeit, die Orte zu erleben und von beiden Seiten des Zuges zu fotografieren.
Kodak Speed nennen das augenzwinkernd die Mitarbeiter des Rocky Mountaineer. Der Zug fährt mit durchschnittlich etwa 50 Kilometern pro Stunde, damit die Gäste mit ihren Digitalkameras aus allen Blickwinkeln die Landschaft fotografieren können. Der Rocky Mountaineer hat inzwischen den Fraser Canyon erreicht. Links ragen steile Granitwände auf, rechts tost der Fraser River. Im 19. Jahrhundert war das hier eine riesige Baustelle, Teil eines der größten Infrastrukturprojekte Nordamerikas.
The first challenge was getting enough people to do the work.
Die größte Herausforderung war, genügend Arbeitskräfte zu finden. Dann galt es herauszufinden, wo die Gleise verlaufen sollten. Vermessungstrupps durchquerten Berge und Täler, um mögliche Trassen zu erkunden. Als die Strecke festgelegt war, begann die eigentliche Arbeit. Brücken bauen, Tunnel sprengen, Gleise verlegen. Alles unter extremen Bedingungen und mit dem Ziel einer möglichst kurzen und direkten Verbindung.
Die ökologischen Folgen waren erheblich. Wälder wurden gerodet, Flussläufe verändert, Lebensräume zerschnitten. Die Gleise wirkten wie Barrieren in einer zuvor zusammenhängenden Landschaft. Umweltaspekte spielten beim Eisenbahnbau damals kaum eine Rolle. Entscheidend war allein, die Strecke möglichst schnell fertigzustellen. Im Speisewagen wird gerade Frühstück serviert. Eier, Speck, frische Beeren, dazu Kaffee und regionaler Wildlachs. Während die Gäste Komfort und Service genießen, erinnert Historiker Kyle Miller an die chinesischen Arbeiter, die das hier erst möglich gemacht haben.
Die Arbeit war hart und entbehrungsreich. Die Arbeiter wurden in äußerst einfachen Zeltlagern untergebracht. Sie arbeiteten praktisch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Canadian Pacific Railway stand unter enormem Zeitdruck, die Gleise zu verlegen. Wenn man sich einige der alten Fotografien ansieht, erkennt man, wie erbärmlich die Bedingungen für die chinesischen Arbeiter waren.
Gefährlich war die Arbeit ohnehin. Viele Baustellen lagen hoch über Schluchten. Tunnel wurden mit Dynamit in den Fels gesprengt. Historiker gehen davon aus, dass mehr als 1000 chinesische Arbeiter ums Leben kamen. Zwischen 1880 und 1885 arbeiteten über 15.000 Chinesen am Bau der Strecke in British Columbia. Die kanadische Regierung und die Eisenbahngesellschaften warben damals gezielt chinesische Arbeiter an. Sie wurden wegen der niedrigen Löhne angeworben. Weiße Arbeiter wollten die gefährlichen Arbeiten oft nicht übernehmen.
They were given the most difficult tasks. And they were, you know, originally hired because they, much like we have come to know as cheap labor.
Sie wurden mit den schwierigsten und gefährlichsten Aufgaben betraut, auch weil sie als besonders billige Arbeitskräfte galten. Die Canadian Pacific Railway zahlte chinesischen Arbeitern etwa $1 pro Tag, europäischen und weißen Arbeitern hingegen rund $2,50. Die Chinesen verdienten damit weniger als die Hälfte. Viele hantierten mit Dynamit und Nitroglycerin, sprengten Tunnel in den Fels und verlegten Gleise in extrem unzulänglichem Gelände. Sie trugen die Hauptlast des Baus und galten zugleich als am leichtesten ersetzbar. Zeitgenössische Berichte sprechen davon, dass im Durchschnitt ein Arbeiter pro Streckenmeile starb. Diese Zahl gilt jedoch als nicht eindeutig belegt. Sicher ist, Tausende waren beteiligt und mindestens 1000 von ihnen kamen ums Leben.
And it's estimated that at least 1000 of them perished along the way.
Außerdem mussten die chinesischen Arbeiter für Nahrung, Kleidung und Ausrüstung selbst aufkommen. Kosten dafür wurden direkt von ihrem ohnehin niedrigen Lohn abgezogen. Europäische Arbeiter dagegen bekamen diese Dinge oft gestellt. Die Chinesen waren damit faktisch in einem System gefangen und das bedeutete kaum eine Chance, Geld zu sparen oder die Arbeit zu verlassen. Vor Fertigstellung der Eisenbahn war vielen eine Rückreise nach China versprochen worden. Doch zahlreiche Auftraggeber hielten dieses Versprechen nicht ein. Tausende Männer, die ihr weniges Geld nach Hause geschickt hatten, saßen plötzlich in Kanada fest. Viele blieben deshalb. Sie arbeiteten in Sägewerken, auf Farmen oder in Fischereibetrieben entlang der Pazifikküste, erklärt Bahnhistoriker Kyle Miller.
Damit begann die chinesische Gemeinschaft zu wachsen. Es waren diese Einwanderer, die die ersten Chinatowns in Victoria, Vancouver und New Westminster gründeten, sich dauerhaft niederließen, eigene Geschäfte betrieben und wirtschaftlich erfolgreich wurden.
Die Fahrt entlang des Fraser geht weiter. Der Fluss ist nicht nur Verkehrsweg, er gehört auch zu den wichtigsten Lachsregionen Nordamerikas. Mit etwas Glück und zur richtigen Jahreszeit lässt sich hier ein besonderes Naturphänomen beobachten.
Wir folgen der Wanderroute der Lachse vom Pazifik ins Landesinnere von British Columbia.
Brian Kosek arbeitet seit vielen Jahren als Reiseleiter an Bord des Rocky Mountaineer.
Im Laufe der Saison verfärben sich die Flüsse, besonders im September und Oktober, mit leichenden roten Lachsen.
We drive by the rivers and they're red with salmon. It's spectacular.
Im Spätsommer schwimmen Millionen pazifischer Lachse flussaufwärts zu ihren Laichplätzen, zurück an die Orte, an denen sie einst geboren wurden.
Auf unserer Reise durchqueren wir die Territorien mehrerer First Nations. Diese Gebiete wurden nie offiziell an den kanadischen Staat abgetreten. Wir versuchen, das zu berücksichtigen und die indigenen Kulturen zu würdigen.
Erklärt Zugbegleiter Alex und zeigt auf einen Hang mit hölzernen, x-förmigen Gestellen traditionelle Vorrichtungen der First Nations, um Lachse zu trocknen. Die Lachswanderungen im Fraser River waren über Jahrtausende zentral für Kultur und Überleben vieler indigener Gemeinschaften. Mit der Eisenbahn veränderte sich ihr Leben grundlegend. Der Fisch konnte nun in großen Mengen exportiert werden. Entlang des Flusses entstanden Fischfabriken und neue Siedlungen. Für viele indigene Gemeinschaften bedeutete das den Verlust traditioneller Fischgründe und zunehmenden Druck auf ihre Lebensweise, bestätigt auch Kyle Miller.
Bound by the terms of this royal proclamation.
Nach der königlichen Proklamation von 1763 war die britische Krone verpflichtet, die Rechte indigener Völker auf ihre Territorien zu schützen. In der Praxis jedoch schlossen Regierungsvertreter Verträge, in denen First Nations ihr Land abtraten, oft unter Druck und unter Bedingungen, die bis heute umstritten sind. Die Vereinbarungen umfassten Geldzahlungen sowie Jagd- und Fischereirechte. Ihre Auslegung ist bis heute Gegenstand politischer und juristischer terroristischer Auseinandersetzungen. Mit dem Bau der Eisenbahn wurden viele indigene Gemeinschaften verdrängt, teils durch Verhandlungen, teils durch Zwang.
Yeah, the indigenous people were displaced as necessary as the railway moved its way across and persuaded easily or forcefully to move.
Die Bahnlinie brachte wirtschaftliche Entwicklung in das abgelegene Landesinnere, aber auch Konflikte und Kolonisierung. Auch der Tourismus wurde früh ein Teil des Geschäftsmodells der Eisenbahn.
The CPR ingeniously began to advertise the vast tracts of.
Die Canadian Pacific Railway begann früh, die spektakulären Landschaften entlang der Strecke gezielt zu vermarkten. Sie baute eigene Luxushotels an besonders eindrucksvollen Orten, darunter das berühmte Banff Springs Hotel, das 1888 eröffnet wurde. Mit intensiver Werbung zog die Bahn wohlhabende Reisende an. Kanada wurde als unberührte Wildnis inszeniert, als Ziel für Erholung und Abenteuer. Im Sommer kamen die Gäste zum Wandern, Angeln und Bergsteigen, im Winter zum Skifahren und Schlittschuhlaufen.
Sightseeing, hiking, trail riding, mountain climbing, fishing, golfing, swimming, sailing and canoeing in the summer, skiing, skating and tobogganing in the winter.
Der Rocky Mountaineer fährt weiter ostwärts. Zum Mittagessen werden Lachsfilet und kanadischer Wein gereicht. Die Landschaft wird trockener, vor uns tauchen gelbe Hügel und breite Täler auf. Am späten Nachmittag erreicht der Zug Kamloops, eine Kleinstadt im Hochland von British Columbia. Hier endet der erste Reisetag. Der Rocky Mountaineer fährt nachts nicht weiter. Die Passagiere steigen aus und verteilen sich auf Hotels in der Stadt. Am nächsten Morgen stehen dieselben Reisenden wieder am Bahnsteig, viele noch mit Kaffeebechern in der Hand. Man kennt sich inzwischen, manche suchen erneut ihren Platz unter der Glaskuppel, andere vergleichen schon die Fotos vom Vortag. Dann setzt sich der Zug langsam in Bewegung, es geht weiter ostwärts, hinein in die Rocky Mountains, sagt Brian Kozak. Die Landschaft wird dramatischer, die Täler tiefer, die Gipfel höher.
Some of the things to see on this train was just about everything outside the window. The scenery outside changes constantly. We go through different temperate zones.
Die Landschaft draußen verändert sich ständig. Wir durchqueren verschiedene Klimazonen, sehen immer wieder andere Tiere. Obwohl wir diese Strecke Woche für Woche, Jahr für Jahr befahren, ist jede Fahrt anders. Genau das macht die Reise jedes Mal aufs Neue zu einem magischen Erlebnis.
Becomes a magical experience, really.
But there was one part, one world famous part that we've yet to experience. And that's the spiral tunnels.
Am Kicking Horse Pass standen die Ingenieure vor einem großen Problem. Die Steigungen waren so stark, dass Züge entgleisten oder außer Kontrolle gerieten. Man fand dafür eine besondere Lösung.
Wir fahren jetzt durch die sogenannten Spiraltunnels. Die Bahntrasse verläuft dabei in Schleifen nach oben durch den Berg und kreuzt sich teilweise selbst. Die Idee stammt übrigens aus der Schweiz, um die starken Höhenunterschiede für die Züge besser bewältigen zu können. Vereinfacht gesagt, die Strecke wird verlängert und in sich selbst verschlungen. Dadurch verringert sich die Steigung.
In einer weiten Schleife von über 200 Grad gewinnt der Zug auf kurzer Strecke an Höhe. Ein technischer Kunstgriff, der bis heute als Meisterleistung gilt.
Was mich an den Spiraltunnels am meisten fasziniert, ist die winzige Fehlertoleranz. Die Arbeiter begannen gleichzeitig, oben und unten am Berg die Tunneltrasse zu bauen, mit dem Ziel, sich genau in der Mitte zu treffen. Sie sprengten mit Dynamit den Fels, arbeiteten mit einfachen Messwerkzeugen und viel Muskelkraft. Als sich beide Seiten schließlich trafen, lagen sie nur etwa 5 cm auseinander.
Und als sie endlich in der Mitte meteten, waren sie auf bei 2 inches.
Nach dem Kicking Horse Pass ertönt plötzlich über das Mikrofon die Stimme von Zugbegleiter Alex. Sofort wird es still im Wagen, denn alle wissen, jetzt heißt es aufpassen.
There's a moose.
Look to the right, Unruhe im Wagen, Köpfe drehen sich, Kameras werden gezückt, ein Bär, nein, nur ein Elch.
That's exciting.
A as we travel along, always looking out for wildlife. That's always going to be a highlight for us. It's really great.
Wir hatten immer Ausschau nach Wildtieren, nach Fischadlern, die im Fluss jagen, nach Dickhornschafen, Bären und Elchen. Aber wir können nichts garantieren. Genau das ist das Schöne daran. Die Natur bleibt wild und unberechenbar. Es fällt schwer, das in Worte zu fassen. Es ist tatsächlich atemberaubend, ja, beinahe unbeschreiblich. Man hat einfach das Gefühl, ich bin hier an einem ganz besonderen Ort der Welt.
You get this feeling of just, wow, I'm in a really special place in the world.
Die Gäste an Bord des Rocky Mountaineer sind gut gelaunt. Im Hintergrund singt Gordon Lightfoot seinen Klassiker Canadian Railroad Trilogy.
There was a time in this fair land when the railroad did not run. When the wild majestic mountains stood alone against the sun. Long before the white man and long before.
Oft ist der Zug das einzige Zeichen von Zivilisation. Strommasten, Werbeplakate, Autoschlangen, Fehlanzeige. Der Rocky Mountaineer fährt meistens allein auf der eingleisigen Strecke. Nur an den Kreuzungspunkten begegnet er Güterzügen der großen Bahngesellschaften. Schließlich erreicht der Rocky Mountaineer den Banff National Park. Wenig später rollt er in die Kleinstadt ein, die im 19. Jahrhundert als Eisenbahnstation und Kurort entstand.
Once again, thank you so much for riding the Rocky Mountaineer with us.
Die Reisenden steigen aus, viele bleiben auf dem Bahnsteig stehen. Vor ihnen ragen die Gipfel der Rocky Mountains in den Himmel.
I think one of the ones that touched me deeply most was boarding the train one morning.
Einer der bewegendsten Momente für mich war eines Morgens beim Einstieg. Eine Frau setzte den ersten Fuß in den Waggon und begann plötzlich zu weinen. Ich war irritiert. Schließlich sollte das ein schöner Moment sein. Dann sagte die Frau, sie habe jahrelang gespart, um diese Reise mit ihrem Sohn zu unternehmen und könne es jetzt kaum glauben. Das hat mich tief berührt. Wir standen da und haben uns einfach umarmt. Für mich war das einer der schönsten Momente auf diesem Zug.
Die Reise vom Pazifik in die Rocky Mountains verläuft heute fast mühelos. Doch die Strecke entstand unter ganz anderen Bedingungen. Sie wurden durch Fels gesprengt, über Schluchten gebaut und entlang von Flüssen gelegt, die seit Jahrtausenden Lebensadern indigener Völker sind. Es ist eine Geschichte von Migration, Kolonisierung und Tourismus. Wie sie erzählt wird, ist bis heute umstritten. Das zeigt sich auch bei einer Reisenden aus Taiwan, die mit Ehemann und Tochter unterwegs ist.
Wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, berührt uns das sehr. Denn die Opfer und der Pioniergeist chinesischer Arbeiter haben maßgeblich zum Aufbau Kanadas und der Vereinigten Staaten beigetragen. Doch das wird bis heute oft unterschätzt. Viele wissen nur wenig über die Leistungen und Beiträge, die von Chinesinnen und Chinesen erbracht wurden.
Als die Strecke 1885 fertiggestellt wurde, feierten Politiker und Eisenbahndirektoren den Bau der Canadian Pacific Railway als nationales Ereignis. In Craigellachie, tief in den Bergen von British Columbia, wurde symbolisch der letzte Schienennagel eingeschlagen. Doch es war vor allem eines, eine Inszenierung, sagt Zugbegleiter Alex.
Donald Smith was not a worker.
Donald Smith war kein Arbeiter. Auf dem Foto wirkt der Eisenbahndirektor mit dem Hammer eher unbeholfen. Der berühmte Schlag war vor allem für das Bild gedacht. Der ursprüngliche Nagel wurde später ins Archiv gebracht. Übrigens soll Smith beim Einschlagen den Kopf verfehlt und den Nagel verbogen haben. Schließlich schlug ein unbekannter Arbeiter den letzten Schienennagel ein.
Rund um Craigellachie ist ein Mythos entstanden. Der letzte Schienennagel markiert weniger ein Ende als einen Anfang, den Beginn einer Geschichte, die in Kanada bis heute erzählt wird. Die Strecke existiert noch immer.
Yo,
Heute reisen hier Touristen im Rocky Mountaineer. Sie fahren durch eine Landschaft von großer Schönheit und durch eine Geschichte, die bis heute nachwirkt.
Michael Marek saß mit und für uns im Rocky Mountaineer. Sie können die Fahrt in beide Richtungen antreten. Und weitere Unterwegsreisen finden Sie in unserer App ARD Sounds. Ich heiße Marc Diening. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.